Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V.
Ein kurzer Disclaimer am Anfang. Diesmal starte ich mit einer Triggerwarnung. In den folgenden Minuten in unserem heutigen Podcast wird es um das Thema Suizid und Suizidgedanken gehen. Das heißt, wenn ihr das nicht hören möchtet, hören könnt, hören wollt, überspringt diese Folge und geht lieber zu den anderen Folgen. Wenn euch am Ende der Folge oder mittendrin etwas, Unbehagen bereitet, wenn ihr das Thema zu schwer findet, holt euch Unterstützung und Hilfe. In den Shownotes gibt es auch da Beratungsangebote. Und jetzt starten wir mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Zu vorneweg ein kleiner Disclaimer. Meine Sprachqualität wird heute ein bisschen anders sein als gewohnt. Ich sitze zu Hause am Rechner und bin online dazu geschaltet, weil mich nämlich eine fette Erkältungs- oder Corona-Infektion ereilt hat. Ich hoffe, ich kann soweit durchhalten. Und deswegen eine Entschuldigung für die vielleicht etwas andere Sprachqualität heute und für gegebenenfalls Huster zwischendurch. Bei uns im Studio ist heute neben Alexander ein ganz, ganz spannender Gast, eine spannende Gästin. Und zwar haben wir heute Christine Triebkorn bei uns. Sie ist die Standortleitung von U25 in Dortmund. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Christine, U25. Was ist das überhaupt? Stell doch gerne mal vor, um was für ein Projekt es sich da handelt.
Ja, also die U25 ist ein Online-Suizidpräventionsangebot für junge Menschen bis 25 Jahren, die Suizidgedanken haben oder sich generell gerade in einer Lebenskrise befinden. Genau, und die können sich online über die Caritas Online-Beratungsplattform bei uns registrieren und dann werden sie begleitet von unseren ehrenamtlichen PeerberaterInnen. PeerberaterInnen deswegen, weil unsere Ehrenamtlichen im selben oder im ähnlichen Alter sind wie die Ratsuchenden, also die sind zwischen 16 und 25 Jahren alt und dann tauschen die sich über Mails sozusagen aus und dann findet dort eine Begleitung auf Augenhöhe statt.
Okay, und verstehe ich das richtig, dass halt quasi es auch nicht so ist, dass man jetzt quasi irgendwie eine Tür hat, wo man reingehen kann und die Leute können auch zu euch zu U25 kommen?
Nee, das geht nicht. Also wir sind ein reines Online-Angebot. Also bei uns öffnet man sozusagen die digitale Tür. aber wir machen keine Vor-Ort-Beratungen.
Okay, kann man denn telefonisch auch was machen oder geht das tatsächlich nur online über E-Mails und Chats?
Nee, also es geht nur online über E-Mails. Also wir sagen, wir sind wirklich kein Chat-Angebot. Wir reagieren nicht ad hoc, sondern wir reagieren zeitversetzt. Also wenn sich Ratsuchende bei uns registrieren, bekommen die eine generalisierte Erstmail sozusagen, eine Erstnachricht, wo nochmal die ganzen Eckpunkte unseres Angebots drin stehen, unter anderem halt auch, dass eine Antwort spätestens nach 7 Tagen kommt. Also wir haben immer eine Antwortzeit von 7 Tagen. Das wissen unsere Ratsuchenden, das ist auch völlig in Ordnung und fein für die. Und wir bieten halt keine Ad-hoc-Reaktion an. Das können wir einfach gar nicht leisten und wollen wir auch nicht.
Da stellt sich jetzt mir die Frage, es ist ja schon so, dass, ich sag mal, Suizidprävention und Beratung, dass eben genau das nicht passiert. Es ist ja schon meist eine akute Situation, in der sich dann quasi die Jugendlichen befinden. Oder ich sag mal, an welchem Punkt greift ihr quasi da an, sage ich jetzt mal? Ist es schon quasi, wo das, ich sag mal, Gröbste überwunden ist und dann quasi, dass ihr da weiter angreift oder wo packt quasi der Zeitpunkt an, wo ihr dann dazukommt?
Mhm. Das ist total unterschiedlich. Also je nachdem, wann Ratsuchende sich bei uns melden. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir auch nicht, also wir haben nicht immer die Möglichkeit, neue Ratsuchende anzunehmen. Das hat Kapazitätsgründe, weil wir ja mit Ehrenamtlichen arbeiten. Mhm. Ehrenamtliche haben immer noch, sag ich mal, eine Schule, Studium oder was auch immer, gerade weil wir mit jungen Menschen arbeiten. Das heißt, deren Kapazitäten sind total begrenzt. Das heißt, wir können nicht 24/7 neue Ratsuchende annehmen. Wir arbeiten damit mit einer sogenannten Weiche. Und wann sich Ratsuchende dann bei uns melden, ist total unterschiedlich. Manche, bei denen ist es natürlich sehr akut, sage ich mal. Die haben wirklich sehr starke, akute Suizidgedanken, planen vielleicht auch sogar schon ihren Suizid. Aber die wissen ja, worauf sie sich bei uns einlassen. Und wenn es wirklich eine sehr akute Situation ist, dann weisen wir auch immer wieder darauf hin, hey, pass auf, es gibt noch andere Angebote, es gibt noch andere Anlaufstellen, wo du dich 24 Stunden, 7 Tage die Woche lang hinwenden kannst, falls du das brauchst, so, weil wir das halt nicht leisten können. Und wir machen die Erfahrung, dass egal an welchem Punkt der Suizidgedanken sie jetzt sind, Suizidgedanken sind ja häufig, treten ja auch über einen längeren Zeitraum auf, sind mal intensiver, mal nicht so intensiv, dass es denen einfach total gut tut, darüber ja zu schreiben, dass sie eine Anlaufstelle haben, wo sie wirklich ganz offen und ehrlich auch darüber schreiben können. Und das wirkt häufig entlastend. Genau, und wir sind dann halt da und halten die Situation auch erstmal mit denen aus, dass es gerade ganz, ganz schwer ist.
Das heißt, das ist ja sowas wie ein Online-Tagebuch, das dann von euch mit moderiert wird, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen auch oft den Ratsuchenden, Mensch, du kannst das ja auch als sogenanntes Tagebuch gerne nutzen. Ne? Also ein Tagebuch würde ja implizieren, hey, ich schreibe jeden Tag oder na, je nachdem, wie regelmäßig man so Tagebuch schreibt. Aber wir wollen da natürlich auch keinen Druck ausüben. Also wie oft und wie lange Ratsuchende uns schreiben, ist komplett denen überlassen. Ne? Wir machen denen Beziehungsangebot, wir sagen, hey, wir sind für dich da, wir hören dir zu. Wie oft die dann schreiben, ist total denen überlassen. Aber es kann als eine Art Tagebuch gesehen werden, was dann antwortet sozusagen. Und wir haben durchaus auch Ratsuchende, die wirklich sehr, sehr oft dann einfach schreiben und die das oder die unser Angebot sozusagen als Ressource für sich nutzen. Mensch, gerade geht's mir so schlecht. Ich kann das hier einfach mal alles loswerden und ich weiß, okay, spätestens nach 7 Tagen erhalte ich eine Antwort.
Und wie findet dann, ich sag mal, so eine, ich sag mal, Standard gibt es ja eh nicht. Das ist ja, glaube ich, in eurer Beratung gar nicht das Thema. Aber wie sieht dann quasi so ein Gespräch aus? Also ist es dann quasi so, oftmals kann ich mir vorstellen, dass so ein Tagebuch wahrscheinlich von der Person, die betroffen ist, recht gefüllt ist. Und man sagt ja immer so, eine Antwort, die man gibt im Gespräch, sollte meist adäquat und passend irgendwie zu dem sein, was der andere quasi gesagt hat. Das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt relativ schwierig vor, gerade wenn jemand halt, ich sag mal, seine Gedanken aufgeschrieben hat, keine Ahnung, 3-4 DIN A4 Seiten oder so, dass man dann quasi da adäquat drauf antwortet, das stelle ich mir gerade total schwierig vor. Wie sieht das so dann aus?
Ja, also lange Mails können sehr herausfordernd sein, weil es einfach ja dann auch sehr viel Inhalt gibt. Unsere Ehrenamtlichen durchlaufen ja alle eine Ausbildung, bevor sie bei uns einsteigen in die BeraterInnen-Tätigkeit. Und genau da greifen wir das auf. Ne? Da quasi geben wir den Handwerkszeug mit, wie beantworte ich eine Mail. Und vor allem bei Langmails, wie kann ich auch Schwerpunkte setzen. Weil wenn jemand 3-4 Seiten schreibt, da kann man nicht auf alles antworten, sondern dann muss ich mir halt Schwerpunkte raussuchen. Und dann, wir sind generell einfach sehr wertschätzend den Ratsuchenden gegenüber immer sehr auch bestärkend. Und dann sucht man sich halt Schwerpunkte und dann spielt man den Ball auch immer wieder zurück, sagt, hey Mensch, ne, falls ich jetzt was vergessen habe oder falls es etwas gibt, was dir jetzt nochmal wichtig ist, dann sag mir das gerne, dann können wir uns dann darüber austauschen. Und so ist es tatsächlich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber man weiß doch immer eigentlich, was man antworten kann, weil die Ratsuchenden geben einem ja auch häufig einfach so eine gute Vorlage und dann greift man das auf und dann spielt man die Bälle auch zurück und fragt immer, hey Mensch, ne, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder ja, einfach auch mal fragen, wie war denn dein Tag, wie waren die letzten Tage für dich? Und natürlich auch immer wieder die Suizidgedanken sozusagen auch in den Mittelpunkt stellen, damit die merken, okay, hier ist wirklich Raum und Platz dafür und dass das ja einfach da sein darf.
Wo du die Ausbildung jetzt schon angesprochen hast, wie läuft die bei euch ab? Also ich stelle mir das sehr, sehr herausfordernd vor für jemanden, der jetzt gerade 16 bis 25 ist, mit diesen Themen auch umzugehen. Also je jünger, desto schwieriger vielleicht. Natürlich, klar, vielleicht aus der eigenen Biografie heraus schon mal das Verständnis für derartige Situationen gehabt zu haben. Aber auf der anderen Seite, wie bereitet ihr eure Ratgebenden vor auf diese Herausforderungen?
Also zuallererst, bevor die Peer-Ausbildung überhaupt startet, führe ich mit allen Interessierten ein sogenanntes Kennenlerngespräch durch. wo man sich gegenseitig kennenlernen kann, wo ich auch frage, Mensch, was ist denn deine Motivation, hier mitmachen zu wollen? Hast du selbst schon mal Suizidgedanken gehabt? Hattest du vielleicht mal eine schwere Phase? So wie ich frage dann auch, Mensch, was war so deine letzte herausfordernde Zeit oder deine letzte Krise? Und da kriegt man schon ein Gefühl dafür oder, sage ich mal, die meisten Interessierten, die bei uns mitmachen oder mitmachen möchten, die haben einfach schon, sage ich mal, ein Grundinteresse an der Thematik Suizidalität. So, ne? Und ganz viele sagen auch, Mensch, irgendwie merke ich, das ist ein Thema, aber irgendwie wird das in meiner Ausbildung, in meinem Studium, in der Schule gar nicht so thematisiert. Gerade die jungen Leute, die erleben das ja auch in der Schule. Da bringt sich jemand um. Entweder die Schule bearbeitet oder arbeitet das ganz toll auf oder es wird eher so ein bisschen runtergedrückt oder jeder, ich würde sagen, ja, ich würde es jetzt einfach mal behaupten, jeder hat auch jemand in seiner Klasse, der vielleicht eine psychische Erkrankung hat oder was auch immer. Also irgendwie sind wir in unserem alltäglichen Leben immer mal wieder damit konfrontiert, mit der seelischen Gesundheit oder halt auch mit dem Thema Suizidalität. Und da ist einfach so ein Grundinteresse dann da und auch irgendwie die Lust, für andere junge Menschen da zu sein, ne, denen ein offenes Ohr zu schenken. Und dann sagen sie immer, Mensch, und auch der Ansatz, irgendwie online arbeiten zu können, ist ja total klasse. Genau, und das ist so, sage ich mal, eine Grundvoraussetzung, ne, dass man Lust hat, dass man Interesse hat und dass man sagt, ja, ich möchte mich auch wirklich ganz intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Und dann machen wir das natürlich in der Ausbildung, also die ist relativ lang, also die geht mindestens über 3 Monate, also die hat auch mindestens 32 Stunden oder 38 Stunden, glaube ich. Wir sind jetzt auch ein bisschen drüber, wir haben das ein bisschen entzerrt, weil wir gemerkt haben, man braucht manchmal doch ein bisschen mehr Zeit. Und dann bereiten wir die da ganz sensibel drauf vor. Ne? Es gibt natürlich Wissensvermittlung, ganz viel Eigenerfahrung, Selbstreflexion, ganz viel auch Auseinandersetzung. Was macht es jetzt mit mir? Und dann klappt das immer total gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, natürlich mit neben der Schwere der Thematik haben wir ja ganz viel Spaß. Und es ist ein sehr, es ist ein sehr bestärkendes und selbstwirksames Ehrenamt, was man bei uns macht, so, ne? Weil man ja auch ganz viel Dankbarkeit zurückbekommt von den Ratsuchenden und so klappt das total gut.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat jetzt ganz lange dieses Tagebuch miteinander geführt, was vielleicht sogar dann irgendwann, wenn es eben nicht diese 7 Tage sind, sondern vielleicht sogar, dass jemand sagt, ach komm, ich versuche, weil ich jetzt mich mit dem oder der gut verstehe, ich versuche nach 3 Tagen zu antworten, einfach nur, vielleicht weil es gerade akut ist oder weil wir wirklich gut, ich sag mal so neudeutsch, viben, dass es irgendwie total, total gut miteinander funktioniert. Da stelle ich mir zum einen die Frage, ermöglicht oder wünscht ihr das oder ist es in Ordnung, wenn dann zum Beispiel die Leute sagen, egal wie, ich finde dich cool und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal treffen oder so? Oder ist genau das quasi der Cut, wo es aufhören soll?
Ja, also persönliche Treffen sind absolut ausgeschlossen. Auch sowas von, hey Mensch, willst du mir nicht mal deinen echten Namen verraten oder so, genau, weil wir sind ja ein vertrauliches Angebot. Also sowohl die Ratsuchenden als auch unsere PeerberaterInnen sind dort unter einem anderen Namen quasi angemeldet, weil wir genau das nicht wollen, weil es macht sofort einen Unterschied, wenn man ein Gesicht zu der Person hat oder einen echten Namen oder vielleicht einen Namen, den ich googeln kann oder was auch immer, dann es macht sofort einen Unterschied, wenn ich dazu ein Gesicht habe. Sowohl auf ratsuchenden Seite, aber natürlich auch auf PeerberaterInnen Seite. Deswegen sagen wir, das geht auf gar keinen Fall. Und wir wollen ja auch keine Freundschaften knüpfen, sondern wir sagen, wir sind für dich da, wir begleiten dich. Aber Freunde sind und wären wir nicht. Und das ist total wichtig, weil diese Vertraulichkeit auch einfach ein Riesenschutzraum ist. Also auch für Ratsuchende.
Ja, und klar.
Also ich habe das auch noch nie erlebt, dass es wirklich so weit kam, so von wegen, Mensch, wollen wir uns nicht mal treffen, weil die Ratsuchenden ja auch diesen Schutzraum wirklich sehr wertschätzen.
Ja, weil das wahrscheinlich auch der einzige oder der erste Ort ist, wo sie quasi vielleicht gar nicht so diesen gesellschaftlichen, ich muss das machen oder ich muss so sein oder wie auch immer, sondern einfach quasi sagen können, was ist gerade wirklich Phase. So stelle ich mir das vor.
Ja, absolut. Ja. Und vor allem das Ding ist halt auch häufig, die haben ja auch ganz große Angst mit ihren Suizidgedanken, sich irgendwo hinzuwenden, weil sie Angst vor der Konsequenz haben. Was passiert denn, wenn ich jetzt jemanden sage, dass ich Suizidgedanken habe und dass die vielleicht auch gerade ja sehr akut sind? Da haben ganz, ganz viele oder der Großteil der jungen Leute, die sich bei uns melden, Angst, eingewiesen zu werden oder als verrückt abgestempelt zu werden oder ja, was ist denn mit dir los, stell dich doch nicht so an. Und deswegen, ja, können sie bei uns halt, wo es vertraulich ist, wo sie kein Gesicht, keine Stimme zu der Person haben, auch ganz, ganz offen und ehrlich sein und erleben halt genau das Gegenteil.
Ja klar, die Anonymität, die das mit sich bringt, die ist auch ein sehr, sehr großer Schutz in dem Bereich, ne?
Ja, genau.
Ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich für dieses Projekt zu engagieren?
Also angefangen habe ich damals auch als Ehrenamtliche. Und in meinem Studium war ich in einem Projektstudium und meine Tutorin, wir haben uns einfach mal so unterhalten, was wir dann so machen. Und meine Tutorin war damals auch bei U25 tätig. Und dann dachte ich so, wow, das klingt ja total interessant. Und gerade Thema Suizidalität, also habe ich auch so, ne, schon aus meinem familiären Umfeld wurde ich damit mal konfrontiert. Und ich dachte mir so, ja, hey, krass, irgendwie ja, wird das gar nicht so dolle thematisiert. Und dann fand ich das einfach einen sehr, sehr spannenden Ansatz, vor allem mit dieser Online-Beratung. Ich dachte so, Mensch, wann kriegt man denn schon mal als nicht professionell ausgebildete Person die Chance, auf eine Art und Weise beratend tätig zu sein? Und dann dachte ich mir so, komm, das probiere ich mal aus. Und dann, wie gesagt, habe ich auch die Peer-Ausbildung gemacht und so war ich halt erstmal ehrenamtliche Peer-Beraterin. Und dann irgendwann gab es halt hier in Dortmund einen Standortleitungswechsel und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich sozusagen einfach mal die Seiten gewechselt. Ja.
Okay. Bist du denn jetzt weiterhin auch noch in der aktiven Beratung tätig?
Nein, also eigentlich nein. Ich springe nur manchmal ein, wenn zum Beispiel PeerberaterInnen längere Zeit im Urlaub sind oder so. Da machen wir unseren Ratsuchenden das Angebot. In der Zeit könnte jemand anderes oder ich dann halt antworten, ob das fein ist. Und dann springe ich ein. Aber als Fachkraft oder als Hauptamtliche ist es eigentlich nicht mehr meine Aufgabe, zu beraten, sondern wirklich koordinativ da zu sein, für die Ehrenamtlichen da zu sein. Es ist schon so, dass ich alle Mails lese. Also jede Mail, die reinkommt und rauskommt, die lese ich. Und auch die Mails von den PeerberaterInnen lese ich, aber aktiv beratend, wie gesagt, nur in Ausnahmefällen.
Okay. Und wie hoch ist der, ich sag mal, der Betreuungsaufwand für die PeerberaterInnen?
Das ist super, super unterschiedlich und individuell, weil es darauf ankommt, wie viele Ratsuchende so ein PeerberaterIn hat. Manche haben einen Kontakt, manche haben drei Kontakte. Und dann kommt es darauf an, wie schreibintensiv die Kontakte sind. Ne?
Wo wir wieder bei den vier, die in der vier Seiten.
Genau, weil es gibt durchaus Ratsuchende, die schreiben wirklich sehr kurze Mails. Dann ist es natürlich nicht so intensiv zu antworten, ne? Weil dann brauche ich halt nicht so lange. Dann haben wir Ratsuchende, die schreiben wirklich drei, vier DIN A4 Seiten. Das braucht natürlich sehr viel mehr Zeit. Und auch, wie oft Ratsuchende antworten, das spielt ja auch eine Rolle. Weil es gibt durchaus Ratsuchende, die schreiben wirklich wöchentlich oder auch mehrmals in einer Woche. Oder es gibt Ratsuchende, die schreiben nur alle 6, 8 Wochen oder was auch immer. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, da so eine Zeiteinschätzung zu geben. Wir sagen so zwischen 3 und 5 Stunden in der Woche. Da sind aber Teamsitzungen inklusive. Also unsere Ehrenamtlichen müssen 2-mal im Monat an einer Teamsitzung teilnehmen, die 2 Stunden geht. Und die sind inklusive. Und in einer Woche ohne Teamsitzung würde sich das natürlich reduzieren. Aber wie gesagt, es ist super schwer, da irgendwie eine zeitliche Einschätzung zu geben, weil es wirklich darauf ankommt, wie intensiv die Kontakte sind.
Gebt ihr dann Maximum an, wie viele Personen quasi die Peer-Berater dann
wir sagen maximal 3 aktive Kontakte gleichzeitig, weil man dann wirklich schon gut ausgelastet ist.
Okay, ja klar, die machen das ja neben Schule, Ausbildung, Studium, ne? Genau, ja. Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch für die Peer-BeraterInnen relativ anspruchsvoll ist, wenn da mal tatsächlich ein Thema kommt, was die selber sehr, sehr berührt oder ein Mensch schreibt, der selber sehr berührend ist. Wie gibt es dann, wie fangt ihr das auf? Gibt es da Supervision? Gibt es die Teamsitzung natürlich? Aber wie ist dann da quasi die Betreuung für eure BeraterInnen gestaltet?
Die Betreuung, würde ich sagen, ist insgesamt sehr intensiv. Also die Teamsitzungen sind immer der Raum, wo genau diese Themen auch Platz haben. Also in den Teamsitzungen besprechen wir immer die Kontakte, die Ratsuchenden, und es wird immer gefragt, wie geht's euch damit? Macht es was mit euch? Und dann erzählen PeerberaterInnen, und wenn dann ein Thema kommt, wo man merkt, okay, da braucht es vielleicht nochmal ein Gespräch oder was auch immer, thematisieren wir das im Team. Und dann ist halt die Frage, was braucht der die Peer, um das gehen zu lassen oder einen Umgang damit zu finden. Und das sind immer Gespräche. Also ne, ich führe auch Einzelgespräche mit den PeerberaterInnen, und dann gucken wir, war es das jetzt schon, sollen wir es nochmal mit ins Team nehmen oder was auch immer. Also es sind immer Gespräche, und dann müssen wir immer nach individuellen Lösungen gucken. Aber meistens hilft es wirklich schon, das im Team anzusprechen, vielleicht auch vom Team gespiegelt zu bekommen, hatte ich auch schon mal oder mir geht es manchmal ähnlich, und dann, ne, wie war dein Umgang damit? Dann kann ich das vielleicht nochmal für mich anwenden. Und natürlich das Thema Selbstfürsorge ist bei uns immer, an erster Stelle. Also wir müssen ja immer gucken, wie geht's uns? Wie können wir Geschichten auch gehen lassen? Und und das klappt aber immer total gut, also weil die Peers sich dessen auch bewusst sind, dass sie ein sehr verantwortungsvolles Ehrenamt machen, und die achten schon alle sehr gut auf sich. Und ich bin da unterstützend halt dabei.
Ich persönlich hätte jetzt gerade so, also ich habe jetzt gerade so kurz mich da rein gedacht, wie ich jetzt quasi das ein Peerberater wäre. Und ich glaube, ich hätte 2 Schwierigkeiten, die sich für mich, glaube ich, da ergeben würden. Zum einen quasi so Hilflosigkeit, was würde ich machen, wenn jemand quasi schreibt und man hat sich so ein bisschen ausgetauscht, so 3, 4 Mal, und dann war die letzte Nachricht quasi relativ eindeutig, dass dann tatsächlich vielleicht suizidal, also nicht die suizidalen Gedanken dann tatsächlich zu einer Handlung werden. Und zum anderen aber auch einfach nur, dass quasi die Geschichte nicht zu Ende erzählt wird. Das sind so die 2 Sachen, wo ich so irgendwie echt Schwierigkeiten hätte. Wie geht ihr damit um?
Also zum einen wird das schon in der Peer-Ausbildung auch aufgegriffen, weil wir sagen, Beratungsabbrüche gehören zu unserem Alltag dazu. Beratungen brechen ständig ab. Also das gehört einfach dazu. Dessen muss man sich bewusst sein. Und man muss sich auch bewusst sein, wir werden nie wissen, warum. Wir werden darauf niemals eine Antwort kriegen. Und da kann man jetzt natürlich auch dran verzweifeln. Aber wir sagen auch, ja Mensch, ne, also das sind junge Menschen, die uns, die den Mut gehabt haben, uns zu schreiben. Und vielleicht hat diese eine Mail oder diese zwei Mails, diese drei Mails, vielleicht taten die schon so gut, dass es denen jetzt einfach besser geht. Und das Schöne ist ja, wir verlangen ja keine Erklärung. Die dürfen einfach nicht mehr schreiben. Und das ist, damit sind wir fein sozusagen. Und das kann ja tausend Gründe haben, warum die nicht mehr schreiben. So, ne? Und wir versuchen da immer die positiven Sachen uns einfach klar zu machen. Aber natürlich Hilflosigkeit kann auch ein Thema sein. Gerade wenn Mails dann vielleicht ziemlich eindeutig werden, dass es ja vielleicht leider Gottes wirklich zu einem Suizid gekommen ist. Aber auch das werden wir nie 100% wissen, weil wir kriegen ja darüber keine Informationen. Und, aber natürlich sind das Themen, auch die werden aufgegriffen. Und dann müssen wir halt besprechen, okay, was brauchst du, um damit abschließen zu können. Und dann ist manchmal auch, sind Abschiede natürlich auch bei uns ein Thema. Ne? Und dann werden Teamsitzungen auch zum Thema Abschied gemacht oder nochmal geguckt, okay, wie kann ich halt loslassen tatsächlich. Ne? Mhm.
Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, das wäre jetzt vielleicht Wunschdenken oder wie auch immer, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt auch quasi irgendwie eine Möglichkeit hättet, so wie, ich sag mal, die Feuerwehr, jemand ruft unbekannt an und sagt, ich bringe mich jetzt gleich um und die Feuerwehr kann das aber tracken. Sowas alles ist bei euch quasi ausgeschlossen. Und,
genau.
Weil, ja, irgendwie bin ich so ein, also ich glaube, das ist aber vielleicht auch dann einfach sowohl wegen meinem Beruf als auch vielleicht Persönlichkeit. Ich brauche irgendwie so einen Abschluss, runde Geschichten, irgendwie so, das ist so, deswegen hat sich das gerade bei mir so echt so, ich habe gedacht, wow, okay, das, aber vielleicht ist es gerade auch diese Tatsache, dass man das mit jungen Menschen gemeinsam macht, dass man quasi genau versteht, die sind gerade in dieser Phase, da ändern sich tausende Sachen und dann auf einmal ist vielleicht von so ein Schnips und alles ist wieder ganz anders. Nicht okay, bestimmt nicht. Also Leute, die suizidale Gedanken haben, die, bei denen ist das nicht von jetzt auf gleich wieder okay, aber vielleicht ändert sich eine Situation komplett und man denkt auf einmal ganz anders und braucht dann, möchte keine Mails mehr schreiben. So halt.
Genau, ja. Möchte keine Mails mehr schreiben oder hat doch vor Ort nochmal Unterstützung bekommen oder was auch immer. Ne? Und ich kann diesen Wunsch nach Abschluss schon auch verstehen, aber man kann ja immer auch einen Abschluss finden. Das muss nicht immer mit einer Abschiedsmail in Anführungsstrichen zu tun haben. So, ne? Also man kann ja auch anders einen Abschluss finden. Und ich glaube, da geht es ganz viel auch um Haltung. Also ne, wir machen während der Peer-Ausbildung und auch während der ehrenamtlichen Tätigkeit, wir gucken immer, also ja, halt so Haltungsschulung und gucken, okay, was macht es mit mir und was brauche ich, um ja einen Abschluss zu finden, weil die andere Person wird uns dann nicht behilflich sein können. Also da geht es dann eher um meine innere persönliche Haltung und was kann ich tun, damit es mir besser geht oder was kann das Team dann als Unterstützung nochmal tun, um das wirklich ja, abschließen zu können. Und das funktioniert immer, also meistens wirklich total gut. Und gerade wenn man es nochmal im Team bespricht, ist das total hilfreich. Und deswegen sagen wir auch so, das Team ist tatsächlich auch der größte Rückhalt, den wir so haben. Genau, und ja.
Ja, das ist auch eine schöne Lektion, glaube ich, für das private Leben außerhalb des Ehrenamtes, ne? Diese Haltung zu haben, wenn man natürlich auch in anderen Situationen nicht immer eine Antwort bekommt auf wichtige Fragen, die man vielleicht so auf der Seele brennen hat.
Absolut. Und ich glaube, das Wichtige ist, es braucht auch nicht immer Antworten, sondern es braucht meistens wirklich einfach jemand, der da ist und zuhört. Und der halt nicht sagt, so, pass auf, das ist die Lösung, ich weiß es auf jeden Fall besser, ich habe das schon tausendmal erlebt, deswegen musst du jetzt das und das. Und weil auf viele Sachen gibt es auch einfach keine Antwort, ne? Also im Nachhinein vielleicht, aber im Hier und Jetzt gibt es vielleicht einfach keine Antwort darauf. Und dann auch zu sagen, okay, das ist ja in Ordnung, du kannst mir trotzdem das noch fünfmal erzählen und das ist dann auch okay. Ich bin einfach da und schenk dir mein offenes Ohr. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man auch ins private Leben mitgeben kann, mitnehmen kann.
Ja, absolut. Sehr wünschenswert für ganz, ganz viele. Das stimmt wohl. Wenn wir jetzt bei den Herausforderungen waren, was sind denn auf der anderen Seite die Erfolge? Was sind so, ich weiß nicht, kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so richtig das Herz gewärmt hat?
Ach, eigentlich immer. Also ich finde, jedes Mal, wenn eine Antwort kommt, ist das ja schon ein Erfolg, weil man weiß, alles klar, wir machen hier was so Sinnvolles und die Person, der Person scheint es so gut zu tun, die antwortet. Das ist für mich schon Erfolg. Und weil das so schön ist und es ist immer wieder faszinierend, ja, wie leicht das doch funktioniert, über das Medium Schreiben sich zu öffnen, irgendwie so ganz viel ja Persönliches auch mitzugeben. Und gerade auch auf Seiten der PeerberaterInnen, ich finde das so toll, also die von Kennenlerngespräch über Ausbildung. Und dann sind sie sozusagen fertige Peers und dann machen die hier ihre Erfahrungen und so. Also diese Entwicklung auch begleiten zu dürfen, ist immer wieder toll. Und wie jeder einzelne von denen auch diese ihren persönlichen Schreibstil entwickeln, ihre persönlichen Botschaften mitgeben, ganz, ganz kreativ und ganz, ja, mit so viel Herz dabei sind, das ist so schön und wirklich auf Seiten der Ratsuchenden. Ich finde das so mutig, dass sich wirklich junge Menschen auch trauen, auch wenn es vertraulich ist und so weiter. Trotzdem, die geben ja da wirklich ihr Innerstes preis. Also die teilen mit uns Sachen, die sie sonst mit niemand anderen teilen. Mhm. Und dafür bin ich so dankbar, das auch miterleben zu dürfen, weil ich das so beeindruckend finde. Und das ist einfach schön. Und natürlich die Krönung, aber das stellen wir auch gar nicht als Voraussetzung dar oder so. Es ist einfach, wenn man dann auch ein Danke liest. Danke, dass du für mich da bist und es tut so gut. Und das kommt auch häufig vor. Und das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich schön.
Ich finde, dafür ist unser Medium jetzt auch total richtig, diese Frage zu stellen. Wo würde ich jetzt, wenn ich das jetzt aktiv suchen würde, weil ich sage, okay, vielleicht ist das genau das Thema, was mich jetzt interessieren würde, wo ich jetzt wirklich Hilfe benötige. Wo würde man euch finden?
Im Internet unter u25-dortmund.de oder generell über u25-deutschland.de. Da sind dann alle Standorte, weil es gibt ja noch 10 weitere Standorte von U25 in ganz Deutschland. Und genau, da kann man sich dann anmelden, registrieren. Oder natürlich, man findet das Angebot auch über die Online-Beratung der Caritas. Also auch über caritas.de Online-Beratung. Ja. Genau.
Ja, Katrin? Es ist immer so eine Millisekunde Zeitversetzt. Das heißt, so ganz so smooth wie sonst ist es nicht. Aber es geht. Ja, ich habe den Mund öffnen sehen, deswegen sag was.
Ich finde, wir kriegen das ganz gut hin, trotz der widrigen Umstände heute. Mich würde noch mal interessieren, ob es so einen roten Faden gibt, was die Themen angeht. Na, also vielleicht für unsere Zuhörenden, dass die auch einfach wissen, erstens, es gibt dieses Angebot und zweitens, sie sind nicht alleine mit den Themen, die sie haben. Gibt es da etwas, wo du sagst, das sind so Sachen, die offensichtlich immer wiederkehren, wo ich jetzt schon mal sagen kann, Leute, müsst ihr euch nicht für schämen, braucht ihr keine Gedanken zu haben. Ne? Also erstmal sowieso Appell von mir an alle, egal wie ihr empfindet oder wie ihr denkt, das ist per se immer vollkommen richtig. Wichtig ist nur, dass in hilflosen Situationen oder in Situationen, wo wer auch immer meint, nicht weiter zu können, sich Hilfe zu suchen, ne? Egal bei welchen Stellen. Und von daher ist so eine Anlaufstelle wie U25 wirklich richtig toll. Ich habe meine Eingangsfrage vergessen vor lauter Plauderei. Themen, die so immer wiederkehren, gibt es das?
Ja, klar. Also wiederkehrend sind immer Suizidgedanken oder vorangegangene Suizidversuche oder halt, ne, ich plane meinen Suizid. Also deswegen sind wir auch eine Suizidprävention, weil wir ganz klar sagen, hey, wenn ihr Suizidgedanken habt, dann meldet euch bei mir, bei uns. ihr könnt euch mal auch, ist ja quasi mehr oder weniger auch ich. Und dann, also klar, es ist auch immer, also wirklich jegliche Themen, die man sich vorstellen kann, die in einem Leben so passieren können. Es ist Mobbing-Erfahrungen, Vereinsamung, ja, Überforderung, natürlich auch Depression oder Essstörungen oder was auch immer, Trennung, Liebeskummer, sexualisierte Gewalt, Gewalterfahrungen, Scheidung der Eltern oder was auch immer. Also wirklich, da kommt ja so viel zusammen. Was wir jetzt auch oft erleben, ist so Überforderung in Schule, Uni, was auch immer, oder tatsächlich auch sexuelle Identität. Ne? Mhm. Wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein? So, ne? Da ist es einfach sehr unterschiedlich, was die jungen Menschen so mitbringen, aber letztendlich wirklich jegliche Lebenskrisen, kann man sich bei uns melden.
Okay. Wie kann man euch noch weiter unterstützen?
Natürlich immer mit ehrenamtlicher Tätigkeit. Ne? Also wir sind ja immer quasi auf junge Menschen angewiesen, die uns ehrenamtlich unterstützen möchten, weil ohne die PeerberaterInnen gäbe es U25 nicht, weil die machen das Angebot aus, die gehen in Kontakt mit, oder die schreiben den Ratsuchenden Antworten, also ohne die gäbe es das Angebot nicht. Und dann, klar, gibt es nochmal die andere Seite, dass man ja generell auch immer finanzielle Unterstützung benötigt. Aber ich würde sagen, jetzt so, um das Thema auch nicht zu groß zu machen, ehrenamtliche Mitarbeit, darauf sind wir immer angewiesen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich 16 bis 25 so ungefähr?
Ja, nicht
oder genau.
Also genau, Cut. Also und vor allem, also um die Peer-Ausbildung zu machen, kann man auch nicht 25 sein, weil,
ne? Dauert einen Moment.
Genau, ja. Dauert einen Moment. Aber ab 16 kann man mitmachen und dann, sage ich mal, so bis 24, um die Peer-Ausbildung noch starten zu können. Genau.
Okay, und natürlich, auch das ist ja nicht von der Hand zu weisen, wir haben ja auch Zuhörende, die gerne mal etwas Gutes tun wollen, und wenn sie über 25 sind, dann ist natürlich auch jeder Euro gern gesehen, also in Form von Spende, nehme ich an.
Absolut, genau. Also über unsere Internetseite u25-dortmund.de kann man auch spenden. Und klar, auf die sind wir absolut angewiesen.
Das kommt dann natürlich in unsere Shownotes. Das heißt, wenn ihr spenden wollt, wird da ein anklickbarer Link, ganz modern, so wie wir sind, wird dann da sein. Und genau. Könnt ihr gerne auch bestimmt jeder Euro, selbst wenn es ein Euro ist, freuen sie sich. Ja, ich habe auch noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Und zwar hat man ja tatsächlich immer häufiger auch so in den Medien gehört, dass jetzt so, du machst das jetzt seit 4 Jahren hauptamtlich, hast aber ja vorher das auch schon gemacht, ich sag mal 7 Jahre jetzt insgesamt, oder? Wenn ich das richtig addiert habe. 8 Jahre?
Nee, um Gottes Willen, gar nicht so. Ich war gar nicht so lange ehrenamtlich dabei.
Ach so, okay,
ich würde sagen, 5 Jahre ungefähr.
Jahre. Ja. So, das heißt, du hast aber jetzt quasi sowohl die Zeit vor Corona als auch die Zeit jetzt während Corona mitbekommen. Und man hat ja schon auch gehört, dass gerade Jugendliche, und das habe ich auch im engeren Kreis immer mitbekommen, ich arbeite als Pfadfinder, also arbeite nicht, sondern ehrenamtlich als Pfadfinder. Das heißt, auch da habe ich mitbekommen, dass Kinder wirklich Schwierigkeiten hatten. Kinder und Jugendliche. Habt ihr da auch einen Anstieg gemerkt, und wenn ja, wie hat sich das ausgeübt bei euch?
Ja, also die Corona-Zeit war, ich glaube, für alle sehr, sehr herausfordernd, und das haben wir natürlich auch in unseren Beratungen gemerkt, einfach, dass sie sehr, sehr intensiv wurden, dass Jugendliche einfach auch sehr belastet waren durch die Situation, und während oder mit des ersten Corona-Lockdowns gab es noch mal eine gesonderte Projektförderung vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren, Kinder und so. Und dann haben wir quasi einen zweiten Beratungspfad aufgemacht, um das auffangen zu können, sage ich mal. Weil das war dann noch ein bisschen anders, weil dann haben wir halt komplett online gearbeitet und so, ne? Genau, und dadurch konnten wir natürlich auch sehr, sehr viel mehr Beratungen auch annehmen, weil es schon intensiv war. Und ich glaube, jetzt im Nachgang aber ist auch nicht zu unterschätzen, was uns noch erwartet oder womit junge Menschen auch jetzt, Corona ist nicht vorbei, aber ne, mhm. Es ist wieder ganz viel möglich und so, und wir sind ja mehr oder weniger auch wieder so ein bisschen in unserem Alltag, aber womit die jetzt auch noch zu kämpfen haben oder was für Herausforderungen einfach auch jetzt nach Corona noch sind oder was es für Nachwirkungen ja. hat. Ne?
Entwicklungen, die verzögert sind, Sachen, die da ausgeblieben sind, die jetzt kommen,
ja.
solche, ich sag mal, Pausen in dem Sinne, die
ja.
halt
quasi ja, absolut. Das alles oder ne, ich meine, junge Menschen, für die ist es ja ganz wichtig, mit der Peer Group zu sein, sich dort mhm. auszuprobieren. Und das war ja alles nicht möglich. Und jetzt fehlt denen ja wirklich so 2, 2,5 Jahre an Entwicklung oder, sage ich mal, ne, so Lockdown, also Vereinsamung oder letztendlich ja für sich sein, ist natürlich auch ein toller mhm. Nährboden für eine Depression.
Mhm.
Ne? Für andere psychische Krankheiten. Also es ist nicht zu unterschätzen, was für Nachwirkungen das jetzt auch hat. Und wir merken es ja wirklich auch bei der Platzsuche für TherapeutInnen. Es ist ja unfassbar, was für lange Wartezeiten das sind. Und mhm. da kann so, ne, und für Menschen, denen es so schlecht geht oder die halt wirklich ganz akute Suizidgedanken haben, ist das natürlich ganz, ganz schlimm. Und ja, durch die Corona-Situation hat sich das einfach nochmal deutlich verschärft. Also das war schon eine sehr herausfordernde Zeit, aber ist es immer noch, weil die Nachwirkungen sind immer noch zu spüren.
Na klar, es gibt ein bisschen was aufzuholen, ne? Da ist ja auch ja. kein Alter vorgefeit, aber ich glaube, dass gerade eure Zielgruppe da deutlich mehr darunter zu leiden hat, als jemand, der vielleicht schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat und mehr Erfahrung sammeln konnte.
Ja, genau, weil man darf ja auch nicht vergessen, ja. so die jungen Menschen, die haben ja noch gar nicht die krassen Bewältigungsstrategien oder so. Ne? Das gehört ja auch zu deren Entwicklungsaufgaben, das erstmal zu lernen. Ja. Und ja, das macht halt einen Unterschied. Also natürlich, erwachsene Leute und so, die hatten auch damit zu kämpfen, aber es ist halt ein Unterschied. Also tatsächlich so auch, ne, was man an Erfahrungen vielleicht schon von vorigen Krisen einfach mitgenommen hat. Und mhm. Genau deswegen ist das nicht zu unterschätzen, was das mit denen wirklich gemacht hat.
Das kann ich nachvollziehen.
Definitiv. Katrin, hast du noch eine Frage, die du unbedingt stellen möchtest? Weil ansonsten hätte ich, glaube ich, jetzt noch eine Frage, die...
nein, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich fand das total spannend. Ich finde das Projekt sehr, sehr bewundernswert. Und ja, danke für deine Zeit heute. Aber ja, du darfst die letzte Frage stellen.
Ich weiß nicht, ob du schon mal unsere Podcasts auch mal reingehört hast. Gerade so am Ende kommt eine Frage, die stellen wir jedem. Und die stellt, also bis jetzt gab es noch keine Antwort, die der anderen geglichen hat. Das finde ich auch sehr interessant übrigens. Wir haben jetzt, ist das jetzt der 12.? Der 12., ne?
Ja.
Der 12. Podcast, das heißt ein Jahr. Wuhu! Können wir erstmal hier eine Trompete auspacken.
Genau, das ist die Jubiläumsfolge.
Das ist die Jubiläumsfolge.
Ja,
guck mal.
Und ich durfte ein dabei Jahr. Sein.
Oh Gott. Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ist mir jetzt gerade, wo ich 12 gesagt habe, dachte ich so, Moment, das ist doch ein Jahr. Ja, guck mal. Ja,
Moment, es ist eigentlich schon die 13., weil wir haben im November gestartet.
Wow, echt? Jo.
Ja. Letztes Jahr im November war die erste
Folge. Da haben wir unser eigenes Jubiläum verpasst. Egal, wir schweifen total ab. Aber
wenn ich das nächste Mal im Studio bin, bringe ich Konfetti mit. Behaltet das im Hinterkopf.
okay, um wieder zum Thema zu kommen, gut abgeschwiffen. Und zwar wäre die Frage, was glaubst du, kommt danach?
Ich hoffe so eine innere Ruhe. Hoffe ich.
Dankeschön. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Christine. Das war ein total schönes Gespräch und ja, alle Links zu eurem Projekt und zu eurem Team und zu allen Sachen natürlich auch, was Spenden angeht etc., werdet ihr in den Shownotes finden und generell gilt natürlich auch, ihr findet uns auf allen Social-Media-Plattformen, auf Podigy, auf Spotify, auf Deezer, auf überall, wo man irgendwelche Sachen hören kann. Könnt uns da natürlich gerne liken, kommentieren, was auch immer. Und wir freuen uns natürlich auch total, weil dann unser Podcast auch mehr gehört wird, wenn ihr noch einen Daumen hoch, wie auch immer, hier eine positive Bewertung abgibt. Und ja, Ansonsten gilt eigentlich nur bei all den schweren Themen: Vergesst das Leben nicht.